What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
4 Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu den 4 Flaschen. Und es hat lange gedauert, Axel. Wie viele Folgen hat Michael eigentlich keine österreichischen Weine hier reingeschmuggelt? Ich weiß nicht, wie viel? Richtig lange, ne?
Ja, also wir sind jetzt bei Folge 62, glaube ich. Oder ja, doch 62. Die Speed-Tastings zählen ja nicht.
Und jetzt, aber wie lange? 20, 30 Folgen? Michael, hast du wirklich, das war ja toll. Du hast also nicht diesen Heimvorteil nicht ausgespielt, aber jetzt geht's heute richtig los. Die Flaschen haben rot-weiß gefärbte Deckel. Gelernt, rot-weißer Deckel, gute Qualität. Und wir haben heute ein Weingut aus Österreich und wir haben heute auch.
Da hast du die Sprache verschlagen.
Lass du was jetzt weg. Was haben wir heute? Vor lauter Aufregung hast du jetzt nichts gesagt.
Ich hab nichts gesagt. Manchmal, ich hab ja LAN zu Hause als Einziger und ich bin ab und an mal weg. Nicht erschrecken, wenn ich mal weg sein sollte. Ich bin gleich wieder da.
Schön.
Ne? Wir haben Chardonnay.
Ja.
Chardonnay so. Haben wir gar nicht so oft bisher gehabt. Michael, warum eigentlich? Weil Chardonnay ist es auch so eine umstrittene Weinsorte im Sinne von trinken viele nicht?
Ja, es gibt ja dieses Saying ABC, anything but Chardonnay. Das heißt, Chardonnay tut sich meistens ein bisschen schwer, wenn er nicht im Holz ausgebaut wird, weil Chardonnay nicht ganz so viele Eigenschaften hat, aber sehr häufig eben im Holz ausgebaut wird. Und da haben viele, glaube ich, schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mit überholzten Chardonnays. Und seitdem fassen sie es nicht mehr an. Aber deswegen sind sie ja bei uns im Podcast, dass sie sich immer wieder mal rantrauen und wir sie wieder ranführen.
Aber dass wir nicht so viele Chardonnays bisher hatten, hängt auch damit zusammen, dass es eine Rebsorte ist, ein Wein, der nicht gern getrunken wird oder nur von einer bestimmten Zahl von Leuten.
Ja, es ist tatsächlich ja auch eine Burgunder-Rebsorte und in Deutschland sind einfach Grauburgunder und Weißburgunder viel stärker und viel dominanter und deswegen ist das auch viel häufiger zu finden. Es gibt auch sehr, sehr gute deutsche Chardonnays, tolle österreichische Chardonnays, aber es gibt nicht so oft Chardonnays ohne Holz, die auch wirklich ausdrucksstark sind und heute haben wir einen davon.
So, und wir wollen nicht unhöflich sein, Axel ist da aus dem Urlaub zurück. Michael, bist du einmal so lieb, erstens den Partner dieses Wein-Podcasts vorzustellen und direkt danach unseren heutigen Gast, ein Gast, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Erstmal kommt aber ein ganz, ganz klitzekleiner Werbeblock.
Ja, und der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von www.silkes-weinkeller.de und da können Sie dieses Paket auch bekommen für 59,90 versandkostenfrei.
Hast du schön gesagt, Michael.
Danke, auswendig gelernt. Wir wollten aber, ich dachte, in dem Jahr einen professionellen Jingle einspielen lassen, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind froh, wenn wir die Weine haben und die Gäste dabei haben. Und heute, und da müsst ihr mir, ich werbe jetzt schon um Verständnis, aber es ist so selten und es gab es noch nie in unserem Podcast. Wir hatten schon österreichische Gäste, aber wir haben noch nie einen Kärntner. Und ich komme aus Kärnten, meine Mutter aus der Steiermark, wir haben einen Kärnten. Und wir haben ein Weingut aus Kärnten. Also das ist ja unglaublich. Eigentlich ist es eine Sensation und ich bin echt, jetzt zieht's mir die Gänsehaut auf, ich bin aufgeregt. Wir haben
bitte Hochdeutsch, Weingut, weiter Hochdeutsch.
Nein, okay, du musst, nee. Mundart, okay, bitte.
Ja, Mundart. Okay, kann man vielleicht in unserem YouTube das Untertitel einspielen? Ja. Axel, für die das sagen. Okay, ja, genau. Also, wir haben das Weingut Burg Taggenbrunn aus Kärnten und der relativ frische Winemaker noch von dem Weingut ist heute unser Gast, Diplom-Ingenieur Martin Muschlin. Servus Martin, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung.
Du musst mal, Martin, herzlich willkommen. Michael, du musst mal erklären, Weingut aus Kärnten, du betonst das so, als ob es außer diesem Weingut kein anderes gibt dort. Ist Kärnten kein Weinland?
Martin, das ist eine Antwort für dich.
Kein Weinland. Es stimmt, es ist vielleicht jetzt noch nicht in der ersten Riege, Und das gehört nicht zu den traditionellen österreichischen Weinbaugebieten. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Kärnten hat eigentlich eine sehr lange Weinbaugeschichte. Nur leider ist die halt im Laufe der Zeit immer schwächer geworden und schlussendlich nachher da im 19. Jahrhundert komplett zum Erliegen gekommen und erst, sage jetzt einmal, in den 70er, 80er Jahren, 1970, 1980, haben Winzer klein wieder angefangen, Wein auszubauen, Wein anzupflanzen. Und das hat sich jetzt wieder bis zu einer Größe, würde ich sagen, die Zahlen sind nicht so genau, ungefähr zwischen 150 und 200 Hektar entwickelt. Also urkundlich das erste Mal erwähnt, habe ich nachgelesen, ist der Kärntner Weinbau 880 oder so. Also hat eine lange Tradition, aber ist leider zwischendrin nicht fortgeführt worden.
Warum nicht? Weil die Weine nicht schmeckten, weil man damit kein Geld verdienen konnte, weil alle Skifahren waren?
Genau, der Tourismus, die Deutschen sind aufgekommen, gell?
Natürlich, Axel, die Deutschen, weißt du was, wir sind an allem schuld, dass die Kärntner keinen Wein gemacht haben. Die Piefkes waren
es. Das Thema war, es gibt immer so die Vermutungen, Eiszeiten und so kleine Eiszeiten und sowas, aber das ist mehr oder weniger ein Blödsinn. Hauptthema war Peronospora, der falsche Mehltau, eine Pilzkrankheit, die die Reben angreift. Die hat in Kärnten massiv zugeschlagen. Das war mehr oder weniger der Untergang. Das war 1880 oder so irgendwas. Das hat den Wein wirklich zum Erliegen gebracht. Und davor ist natürlich ein Thema, warum ist Wein getrunken worden? Weil er lokal war. Das Bier ist aufgekommen. Bier war billiger. Und dann hat der Kaiser damals, das war, glaube ich, Maximilian, hat höhere Zölle auf den österreichischen Wein oder auf den Kärntner Wein draufgelegt. Und bei den Erträgen und bei dem Verkauf und aufkommendes Bier haben sich wahrscheinlich viele dann überlegt, das zahlt sich nicht mehr aus, das rentiert sich nicht mehr.
Michael, wenn wir eine kleine österreichische Weinkunde machen, was sind so die Top Anbauregion in Österreich und wann kommt dann Kärnten?
Ja, also Kärnten kommt, würde ich sagen, doch ziemlich ganz weit hinten. Da gibt es vielleicht noch Bundesländer, die man so gar nicht auf dem Zettel hat, die vielleicht ein bisschen Weinbau auch noch machen. Keine Ahnung, in Salzburg ist man eigentlich nicht bekannt für den Weinbau und auch nicht in Tirol und auch nicht in Vorarlberg. Aber man würde.
Genau, das ist Bergland alles, genau.
Genau, das hat gar keine richtigen Klassifizierungen dann auch. Aber ich würde sagen, jetzt für den Weißwein sind am bekanntesten die Wachau und das Kremstal, die Region an der Donau. Und die Südsteiermark für den Sauvignon Blanc, Riesling und Grüner Veltliner Krems und in die Wachau hinein bestimmt die renommiertesten, bekanntesten. Und dann ist das Burgenland quasi rund um den Neusiedlersee, Kanuntum bis hinunter eben ins Südburgenland, ist bekannt für den Rotwein, für den Blaufränkisch vor allem. Auch da hat man sich nach und nach mehr auf die typisch österreichische, klassische Identität, da hat der Weinskandal durchaus geholfen, dass man gemerkt hat, okay, vielleicht sind wir nicht hundertprozentig Cabernet Sauvignon in Massen, sondern vielleicht müssen wir etwas finden, was auf unsere Böden und auf unser Klima perfekt passt. Zu diesen 200 Hektar, die Kärnten hat, muss man vielleicht dazu sagen, das Weingut Thement in der Südsteiermark hat circa 100 Hektar. Das heißt, allein dieses eine Weingut hat die Hälfte des ganzen Kärntner Weinbaus. Und man muss auch dazu sagen, und die Geschichte ist ganz spannend, bevor wir gleich lostrinken, aber es ist ein absolutes Prestige-Projekt eines reichen Kärntner, eines erfolgreichen Kärntner Unternehmens, der dieses Burg Dagenbrunn gebaut hat. Martin, weil das wissen natürlich meine Kollegen gar nicht, da ist quasi jemand gekommen und hat aus dem
gebaut,
Nichts ein Weingut.
Gebaut nicht, ja, gebaut, ja. Darfst du nicht sagen. Also okay. Gebaut, die sie vorher schon waren. Ja. Aber er hat sich natürlich revitalisiert, kann man sagen. Also der wohnt da in der Nähe, St. Veiter Raum, das ist der Alfred Riedl, der Eigentümer von Jacques Lemont Uhren. Also das
Geld. Kennt ihr das, Jungs? Jacques Lemont Uhren?
Alfred Riedl, ich dachte, Rittersport klang das so. Ja. Du kennst das, Axel? Ein Uhrenhersteller.
Jacques Lemont, ein Uhrenhersteller. Es hat einmal einen österreichischen Fußballteamchef gegeben, der hat auch Alfred Riedl geheißen, aber das ist nicht der gleiche. einer sportaffin ist. Nein, das sage ich jetzt einmal, die Einnahmequelle, die Haupteinnahmequelle ist natürlich das Uhrengeschäft. Und weil er aus der Region ist, kennt er natürlich da die Umgebung und dann hat er diese Ruine entdeckt, sage ich jetzt einmal, und hat sich das Anwesen gekauft. Und wenn man die Bilder jetzt sieht, schaut das super aus, als wenn du nie etwas anderes gewesen wäre. Aber das Ganze ist gekauft hat das 2011. Also wir sind noch relativ jung.
Wann habt ihr angefangen, Wein anzubauen?
Rund um sein Wohnhaus hat die Familie Riedl schon seit 97 und 99 sind die ersten Weingärten gepflanzt worden. Das ist dann etwas weiter, ein bisschen größer geworden. Da hat noch ein steirischer Winzer damals einen Wein gemacht, aber das war mehr Thema in der Firma. Also, dass man halt einen Wein für die eigene Uhrenfirma hat. Und nachdem ja, wie man weiß, von Jahr zu Jahr noch ein mehr Ertrag ist, hat das Dimensionen angenommen, dass man sagt, man muss eigentlich mit dem Wein etwas machen. Dann sind die ersten Stillweine abgefüllt worden. Und ja, mit dem Erwerb der Burg war das eigentlich das Ziel, dann wirklich ein Weingut zu schaffen. Und die Burg ist 2019 erst offiziell eröffnet worden mit den ersten Festspielen. Der Alfred Riedl ist auch ein Opernliebhaber. Es gibt da klassische Festspiele. Mehr oder weniger im Innenhof dieser Burg befindet sich ein Opernsaal mit allen technischen Schnickschnack, den man da braucht. Und für die Gastronomie hat er eben einen Heuring gemacht, ein Hotel und ein Weingut. Und das ganze Weingut hat jetzt eine Größe von 38,8 Hektar, also wir sagen ungefähr 40 Hektar haben wir. Wenn man das wieder hochrechnet, ist das eben...
Für Kärnten schon die Hälfte, passt die Hälfte,
40%. Nicht die Hälfte, 200.
Achso, 200, Entschuldigung. Okay, 200, ja.
Das scheint ja gut zu laufen mit den Uhren.
Das funktioniert sicherlich, ja.
Und wie viele hochpreisige Uhren, also Jacques Le Mans?
Wir bewegen uns da, jetzt, ich bin natürlich nicht der Uhrenverantwortliche, aber ich würde jetzt sagen 200 bis 400 Euro, also da kriegt man
eine Uhr. Wollen wir mal, anfangen? Axel, du darfst mal raten. Finde ich, mal sehen, ob wir uns schon auskennen. Wir haben ja einen Sekt, ein Brü-Rosé, richtig ausgesprochen?
Brüt-Rosé. Wir haben vor allem mehr als, also ich habe jedenfalls mehr als 4 Flaschen, was mich schon mal
irritiert. Ja, das ist sehr gut. Dann haben wir einen gemischten Satz, ein Chardonnay.
Es ist aus diesem Grund, darf ich das kurz unterbrechen?
Ja,
weil nein. Ich weiß, das heißt, danke, es heißt 4 Flaschen, aber es gibt nur 6er Kartons, oder?
Ach so.
Und das ist,
in Deutschland gibt es auch 4er. In Deutschland
das wäre ja eine Verschwendung, wenn man 2 leere Plätze lässt, oder?
Ja. Wir verlosen also das. Mal, weißt du, das wir verlosen, weißt du was, wir verlosen die Flaschen. Die ersten, die schreiben. Also pass auf, aber jetzt. Also, Brut Rosé haben wir. Wir haben einen gemischten Satz. Wir haben einen Chardonnay, ein Pinot Blanc. Was trinken wir zuerst, Axel? Was glaubst du? Wir Laien können mal schätzen.
Ich glaube, wir trinken den Brut Rosé zuerst.
Ja, würde ich auch sagen. Was sagen die Experten?
Martin sagt die Reihenfolge.
Geschmackssache. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit den Stillweinen beginnen und mit dem Brut Rosé enden.
Tatsächlich?
Also das wäre so eine Sache, weil der Brut Rosé ist doch Flaschengärung, der ist lang auf der Hefe gewesen und ich glaube, da wird man sich vielleicht dann beim gemischten Satz als zweiten etwas schwerer, aber das ist,
ja, super.
Ist Geschmackssache.
Aber ein Sekt, also praktisch, wir reden von einem Sekt, den haben wir gelernt, da war diese Kordel drüber, das ist ein Sekt am Ende, weil normalerweise würde man immer den Sekt am Anfang trinken. Michael,
ich würde den weißen Sekt, würde ich starten, sage ich jetzt einmal,
okay.
Beim Rosé-Sekt,
Genau, ja, wir haben ja heute, wir haben heute drei Weißweine und einen Rosé-Sekt, das ist im Paket. Die Weißweine sind auch alle ganz trocken. Der Sekt hat natürlich ein bisschen mehr Zucker, weil er per se die Trauben ja früher geerntet werden, um diese zweite Vergärung, dass alles funktioniert. Deswegen, jetzt hören wir den Martin, der kennt sich am besten aus, fangen wir nicht natürlich, aber wir machen jetzt den Sekt. Mella Rosé ist auch ein bisschen Farbe, hat also ein bisschen Rotweintrauben auch ganz am Ende.
Okay.
Und starten jetzt mit dem gemischten Satz 2019. Mhm. Das ist der Wein.
Das überrascht mich. Mit dem, wieso der gemischte Satz, hätte ich jetzt gedacht, ist das Edelste. Mhm. Ist es das Edelste oder ist es nicht das Edelste?
Das Edelste. Was ist das Edelste? Das ist immer schwierig. Der gemischte Satz darf man nicht verwechseln mit einem Cuvée. Also das ist ganz wichtig für die Machart. Gemischter Satz kann nur produziert werden nach dem österreichischen Weingesetz, wenn die Trauben gemeinsam verarbeitet werden. Es gibt dann noch den Wiener gemischten Satz, das steht noch einmal drüber. Das ist ein DAC, der muss sogar gemischt gesetzt sein von der Tradition her. Wir haben aber keinen gemischten, gesetzten Satz, sondern wir haben mehr oder weniger verschiedene Weingärten, so wie wir die Lagen haben, gelesen und gemeinsam verarbeitet. Mhm. Und da entscheidet man natürlich schon vorher.
Ganz kurze Frage, damit es alle verstehen. Gemeinsam verarbeitet heißt, eben normalerweise würde man eine Cuvée machen, da hätte man verschiedene Weine, die schon fertig sind und würde die zusammenschicken, schütten.
Genau.
Die Trauben kommen bei euch zusammen.
Genau, das ist ganz richtig. Okay. Die Trauben kommen, müssen sogar für den gemischten Satz schon in der Presse gemeinsam sein. Das ist ganz wichtig.
Und welche Trauben?
Entschuldigung, Axel. Aber würde es einen Unterschied machen, wenn man jetzt die Trauben getrennt presst und dann die Weine zusammenmischt? Also würde man das geschmacklich unterscheiden können? Von einem Wein, wo die zusammengebracht werden und dann gepresst werden?
Laut Weingesetz verboten.
Ja.
Analytisch gesprochen, und ich bin Naturwissenschaftler und Chemiker, könnte man es nicht nachweisen.
Okay.
Aha. Würde ich sagen.
Aber Michael, das kennen wir ja auch, Axel. Eigentlich verboten in Österreich heißt ja gar nichts, Michael, oder?
Eigentlich verboten heißt herzlich willkommen. Nein, aber es ist spannend und wenn ihr schon mal reinriecht, ne, es ist ja wahnsinnig viel. Lars hatte die Frage gestellt, was ist denn alles in dem gemischten Satz jetzt im Burgtagenbrunn?
Wir haben natürlich, nachdem wir sehr burgunderlastig sind, wir sind ein Burgunder Weingut, ist natürlich der Pinot Blanc und der Chardonnay drinnen. Wir haben den Sauvignon drinnen, etwas grüner Veltliner. Und für die Nase ist natürlich immer sehr schön, dass man sagt, oder aromatische Sorten, Sauvignon und Muscatella. Das nimmt man dann mit. Jetzt kann man sagen, Chardonnay, Weißburgunder bringen die Struktur und die Nase und die tropischen Früchte bringt vielleicht der Sauvignon und der Muscatella.
Es riecht eigentlich auf dem ersten Ding, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein gemischter Satz ist, würde ich sagen, es ist ein Sauvignon Blanc. Mhm. Er riecht wie ein Sauvignon Blanc.
Ja, oh ja, aber oder ein Riesling, finde ich.
Nein.
2019, Martin, viele Weingüter kommen jetzt demnächst mit 21 schon auf den Markt. Das ist, was ihr aktuell habt, oder das ist jetzt der Jahrgang, der verkauft wird?
Es ist unser aktueller Jahrgang jetzt ja im Verkauf. Die Sache ist, man wird das dann kosten. Kärnten hat eine etwas höhere, vielleicht kräftigere Säurestruktur.
Oh,
heißt
Axel.
Aber nicht, dass sie sauer sind, ganz wichtig, aber Säure hält einen Wein am Leben.
Und ist gut, Entschuldigung.
Bitte.
Mach weiter. Und es ist gut als Essensbegleiter, habe ich gelernt.
Der gemischte Satz oder was?
Ja, wenn es ein bisschen Säure hat, das hilft dann dem Essen.
Genau, und wir sind heute, also Kärnten ist jetzt, wenn man jetzt den Vergleich hernimmt, vielleicht mit anderen Weinregionen in Österreich, eher kühl. Wir haben zwar im Sommer die 35 Grad, aber das Thema ist die Reife oder die Ernte ist später. Und wir haben im Winter auch kühlere Temperaturen. Somit haben wir eine verspätete Blüte. Und ihr wisst sicher, ungefähr 100 Tage nach der Blüte ist die Lese. Also wir sind mit der Weinlese meistens im Oktober. Also eine Augustlese oder frühe Septemberlese gibt es in Kärnten kaum. Und da ist dann automatisch, sage ich jetzt einmal, wegen der Reife eine höhere Säurestruktur, die Weine aber sehr lebendig hält.
Martin, du musst dazu sagen, dass wir in Kärnten auch quasi in der Regel auch größere Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht haben. Also es kühlt bei uns schon durchaus ab, auch in der Nacht. Das ist natürlich auch perfekt zum Urlaub machen, weil es ist tagsüber heiß, aber wenn du das Fenster aufhast, ist schön die Luft kühlt schön ab.
Besser abends.
Besser zum Schlafen. Und auch für den Wein ist gut, weil die Trauben wirklich besser regenerieren können und dadurch die Säure auch besser halten. Ne?
Richtig. Andere Länder oder andere Bundesländer haben das Problem mit der Säureerhaltung. Die müssen säuern. Die Säuerung ist mehr oder weniger in den letzten 10 Jahren 9-mal erlaubt gewesen, obwohl es eine Ausnahmeregelung ist, war aber in Deutschland auch nichts anderes, einfach durch die warmen Temperaturen.
Also, aber dann ist das dann so, dass das da viel Säure drin ist, obwohl ihr spät erntet? Weil eigentlich würde man ja annehmen, dass, na, wenn ihr spät erntet, dass der Alkohol mehr vergären kann und...
Das hat jetzt nichts mit dem Alkohol zu tun oder mit dem Zucker. Je später die Lese, desto höher ist der Zuckergehalt und somit dann der Alkohol. Wobei aber, der Michael hat schon gesagt, durch die kühlen Temperaturen im Oktober wird es natürlich schon wieder kühler. Und dann steigen unsere Zuckerwerte auch nicht ins Unermessliche. Ja. Also 14 Volumensprozent, 14,5 Alkohol, wird es in Kärnten kaum geben bei einem realistischen Ertrag, muss man auch sagen. Also wenn ich natürlich nur eine Traube pro Stock habe, dann geht es sich aus vielleicht. Aber
das heißt also ich bin ja hier für die Laienfragen zuständig, das heißt, dass der Zucker, dass der Zucker eigentlich nichts mit der Säure zu tun hat. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn der Alkohol vergärt und sich mehr Zucker bildet, die Säure zurückgeht.
Im Zuge der Reife die Säure veratmet. Sagt man. Also die Bärenhaut wird dünner, die Säure veratmet und der Zucker steigt an. Warum steigt der Zucker an? Weil natürlich auch das Wasser verdunstet in der Beere und somit konzentrieren sich einfach die Inhaltsstoffe. Das ist die Osmose. Mhm. Prinzip der Osmose, direkte Konzentration. Und deswegen, je länger man jetzt Trauben draußen hängen lässt, das ist eigentlich nur mehr eine Konzentration in der Beere. Es wird nicht mehr Zucker und es wird nicht mehr Säure, es kommt nichts mehr dazu. Es ist einfach der Wasserverlust in der Beere. Aber
wenn das Wasser weg ist, dann würde ja auch die Säure präsenter werden.
Genau, deswegen haben auch die Eisweine oder die Süßweine so eine hohe Säure. Weil natürlich das Wasser verdunstet ist, eingetrocknet. Viel Zucker, aber viel Säure. Und das ist dann die gute Harmonie. Weil sonst würde ein Wein, ein Süßwein, wie Honig schmecken. Deswegen schmeckt vielleicht vielen Leuten der Met nicht, weil er keine Säure hat.
Bio-Leistungskurs.
Ja.
Kurz auf eine Bio-Leistungskurs. Das ist ja interessant.
Chemie 1 haben wir abgeschlossen.
Chemie. Ja. Michael, du hast diese Weine ausgesucht und gesagt, das ist ein Geheimtipp. Das sind Geheimtipps. Ja. Jetzt sag mal, dieser Wein, wie würdest du ihn beschreiben?
Also zum einen muss ich sagen, dass ich weiß, dass auch viele in Österreich diesen Podcast hören und ich bin mir sicher, dass viele noch keinen Kärntner Wein getrunken haben und ich selber als Kärntner das höchst selten nur getrunken habe und ich habe immer gedacht, na, Kärnten ist zwar wunderschön, aber beim Wein muss man noch ein bisschen üben, muss man noch ein bisschen warten, bis das besser wird und das hat mich tatsächlich richtig abgeholt. Ich war schon öfter auf dem Weingut im Sommer, man sitzt da wunderschön, es ist von Klagenfurt am Wörthersee, wer da mal in Urlaub hinfährt, circa eine halbe Stunde da Richtung St. Veit in den Norden hinauf von Klagenfurt und der gemischte Satz ist jetzt für mich, weil ich habe den Martin gefragt, was ist eigentlich Kärnten oder was ist der Wein, wo du am ersten sagst, weißt du, es ist ein Weinland, das quasi wieder neu begonnen hat, Wein zu machen. Und da ist man noch auf der Suche, was können wir besonders gut, was können wir besser als andere, warum würde man den unseren Chardonnay, Pinot Blanc gemischt, warum würde man den bei uns kaufen und nicht woanders? Und der Martin hat eigentlich gesagt zu mir, Gemischter Satz ist das, wo wir glauben, das ist unsere große Stärke. Da können wir uns abheben von anderen und da können wir jetzt schon mitmachen bei einem Wiener gemischten Satz, der der bekannteste gemischte Satz vielleicht ist. In Deutschland gibt es in Franken den ein oder anderen gemischten Satz. Ich mag an dem Wein dieses Fruchtige in der Nase und dann dieses Balancierte, dieses Harmonische, dieses Unaufgeregte, dieses sehr, sehr Ausgewogene. Ich mag diese Frische. Ich finde, die Säure ist nicht aggressiv. Sie ist da. Auch mit dem Zucker, das ist sehr, sehr gut eingependelt. Und der kostet 10 Euro. Also das ist wirklich ein Alltagswein, den ich finde, aber ist gerade eben nicht kitschig, die Frucht. Die ist da auch in der Nase, aber es ist schon trotzdem, man merkt, das ist was Ernsthaftes dahinter und deswegen...
Was schmeckst du denn, Axel? Was schmeckst du denn?
Oh, schmecken habe ich.
Hast du schon geschmeckt oder hast du?
Ja, geschmeckt habe ich schon. Gerochen habe ich natürlich viel Steinobst, aber geschmeckt habe ich sofort Zitrone. Das war irgendwie gleich bei mir da. Und dann natürlich genau die Säure und dann so eine leichte Bitterkeit, was ich super finde. Also mir schmeckt er wirklich hervorragend. Also und vielleicht habe ich auch so ein bisschen was Grünes geschmeckt oder zumindest gerochen. Kann das sein?
Grüne Paprika.
Aber
also was Kräutriges hat es ja schon, ne? Oder? Durch den Sauvignon. Ich meine, das ist ja immer die Frage, auch beim gemischten Satz, Martin, Michael. Man gibt den Sauvignon Blanc dazu, um diesen Duft zu kriegen. Aber das haben wir hier, ich weiß nicht, welcher Winzer das mal gesagt hat. Der hat mal gesagt, Leute, ich stelle nicht mal ein Sauvignon Blanc Fass neben ein anderes Fass, weil ich Angst habe, dass es nach Sauvignon Blanc schmeckt. Das ist ja immer, das ist schwierig, da eine Balance hinzukriegen, die hier offensichtlich geglückt ist, weil der Sauvignon Blanc ja so ein bisschen ist wie ich in dieser Runde, nämlich dominierend. Stimmt das, Michael?
Was das in dieser Runde betrifft, hast du eine charmante Dominanz, das kann man schon so sagen. Beim Wein ist es auch so, dass ganz wenig Sauvignon Blanc reicht natürlich, um einen, probierst einen einfachen Weißburgunder und denkst so, boah, ist der aromatisch, das gibt's doch gar nicht. Und dann sind da noch 5% Sauvignon Blanc drin, aber die das so übertünchen. Ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht. Wir haben eigene Sauvignon Blancs Cuvées gemacht, mit dem Gerhard Wohlmuth aus Kizek zum Beispiel, mit einem 65-prozentigen Anteil an Sauvignon Blanc und anderen Burgunderrebsorten. Und da hat sich der Sauvignon Blanc gut eingegliedert. Also prinzipiell hast du natürlich recht, diese Duftigkeit, ja auch die der Muscatella mitbringt, so dieses leicht Kräutrige, vielleicht dieses Wiesenkräutrige, das du auch hast, ist da, aber es ist eben nicht zu aggressiv, ja, aber viel mehr dürfte es auch nicht sein, dass es dann irgendwann sehr schnell nervt, dass man dann einfach sagt, okay, nach dem zweiten Schlucken finde ich es schon mühsam und so ist es eben noch nicht und deswegen mag ich besonders gern und für einen Zehner finde ich sehr viel Wein. Ja,
super. Habt ihr denn auch die Zitrone oder ist das irgendwie...
Doch, die Zitrone habe ich auf der Zunge auch ganz vorne. Als erstes, wenn sie auf den Gaumen kommt, bin ich komplett bei dir. Aber der Martin ist ja der, der das noch viel besser zerlegen kann wie wir.
So genau soll man es nicht zerlegen. Aber was für mich für den Wein irrsinnig interessant ist, er unterscheidet sich von der Nase doch sehr deutlich zum Gaumen. In der Nase bin ich sehr reif. Da habe ich so tropische, reife Anklänge, sehr fruchtig. Michael hat gesagt, fruchtbetont, da kommt sicher der Muscatella heraus. Und am Gaumen bin ich aber dann wieder sehr eng, sehr, der Axel hat vielleicht so grünlich, also eher die grüne Variante, der Granny Smith, grüner Apfel, säurebetont, eine lebendige Säure. Man sagt, sehr jugendlich. Und das ist eigentlich so interessant in dem Wein, der für mich dann wieder perfekt für den Alltag ist. Also sei es jetzt zu einem Essen oder nur als, jetzt gar nicht abwertend, als Terrassenwein. Also
wenn man eine Terrasse hat, Axel hat demnächst nicht mal einen Balkon.
aber ich habe so ein kleines Stück Wiese. Das können wir als Terrasse einführen.
Wollen wir den zweiten schon mal einschenken? Was ist der zweite? Was ist der zweite, Michael
Schluck? Nein, nur noch der Satz ist, für mich jetzt, der Wein hat ja so eine Frische und so eine Jugend, dass ich gar nicht mir juckt es gar nicht jetzt den 20er oder wenn jetzt irgendwann der 21er kommt zu trinken, sondern man müsste jetzt wirklich auch eine Lanze brechen und sagen, probiert's das einmal. Auch als 19 hat er so eine Jugend und das werden wir bei dem 15er ja gleich noch viel besser sehen, was da daherkommt. Von daher, der nächste Wein wäre der Chardonnay. Chardonnay.
Martin, mögt ihr noch was über die Flaschen sagen? Die Flaschen haben ja so ein bisschen, sehen so ein bisschen aus, um das zu beschreiben, Axel, so wie so Flaschen, in denen Speiseöl daherkommt, ne? Ja. Also so ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, stimmt. Ja, das stimmt.
Warum ist das so?
Eine Anlehnung an unseren, sag ich jetzt, größeren Nachbar in der Weinbranche ist die Steiermark. Mhm. Das wäre eigentlich die, so die klassische steirische Weinflasche gewesen. Wir sind vom Klima her sehr ähnlich, von den Sorten sehr ähnlich. Und da ist eigentlich für die Kärntner Winzer, auch vom Kärntner Weinbauverband, mehr oder weniger diese Flasche gewählt worden. Es gibt Winzer, die haben eigene Flaschen, aber alle, die da beim Kärntner Weinbauverband etwas mitmachen, haben diese Flasche genommen, hat dann einen finanziellen Grund. Eine Sammelbestellung ist natürlich immer billiger, als wenn ich da Kleinstmengen bestelle.
Wenn du sagst,
Martin, ja, Entschuldigung. Na, mich interessiert, Martin, jetzt kommt der Herr Riedl, kultiviert da Big Time und macht ein Fünftel des ganzen Kärntner Weinbaus. Wie finden denn es die anderen Kärntner Weinbauern, die quasi auch fleißig und sich mühen und natürlich eigentlich gar keine Beachtung auf national vielleicht einmal irgendwo einen Salonwein haben. Wie wird man da aufkommen? Seid ihr so quasi die Rockefellers des Kärntner Weinbaus oder ist das alles ein Hurra miteinander?
Es sind alle Mitbewerber natürlich, das ist kein Thema. Aber auf der anderen Seite im Kärntner Weinbauverband spielen wir, so wie jetzt, eine gleiche Rolle wie der kleine Betrieb mit 2 Hektar.
Okay.
Also da gibt es jetzt keine Unterschiede, dass man da vielleicht mehr, weiß nicht, Stimmrecht oder was auch immer hat. Das gibt es da nicht. Wie wird man aufgenommen als Mitbewerber? Natürlich stehen alle irgendwie in einer Konkurrenz. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es gibt noch so wenig Kärntner Wein, und es gibt genug Restaurants und genug Hotels und Weinkarten, wo man draufkommen könnte. Also da wäre eigentlich da den Gegner in Kärnten zu suchen, wäre komplett falsch. Also da müsste man vielleicht eher sagen, haltet Österreich zusammen und wir wehren uns gegen billige Importe jetzt aus Italien, sage ich jetzt einmal. Also da ist vielleicht eher das Thema speziell Kärntennähe jetzt, Kärntensee.
Absolut, ich glaube, das ist komplett genau das Gleiche, dass die Leute einfach sogar dankbar sein müssen, dass so Vorreiter so mit einer Ideologie und mit einem klaren Qualitätsgedanken vorangehen, weil das ja die ganze Region nach vorne bringt, wenn es da solche Leuchtturmbetriebe gibt. Ja, Chardonnay 2019, super. Jetzt ABC, Anything but Chardonnay.
Axel, warst du schon mal in Kärnten?
Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich durch Österreich bin ich mal durchgefahren.
Warst du noch nicht mal in Österreich?
Ja, doch, durchgefahren. Aber nicht so, dass ich da hängen geblieben bin. Aber das war natürlich, bevor ich mich kennengelernt habe. Und jetzt würde ich nicht. Also
du warst noch nicht in Wien?
War ich natürlich bald. Doch, ich war schon mal in Wien, doch. Ja. Jetzt fällt es mir ein. Aber kurz nur. Kurz. Wunderschön.
Kurz.
Lustig. Ein Tag. Wir waren in Bratislava, genau. Und dann sind wir in Wien irgendwie mit der.
Jeder Satz fängt mit irgendwie, wir sind durchgefahren durch irgendeine Stadt, durch irgendeine, durchgefahren sind wir, haben eine Maut bezahlt, da freut sich der österreichische Bürger danke für die Unterstützung, und haben den Müll noch da gelassen und sind aber noch Italien weitergefahren.
Ja. Aber das ist auch typisch, weißt du, der normale Mensch fährt nach Wien und macht einen Abstecher nach Bratislava. Bei Axel, das ist genau umgekehrt.
Genau. Nee, wir waren in der Slowakei, also das war. Und wir hatten eine irre Airbnb-Bude, ich erinnere mich. Total geil.
In Bratislava,
in Wien. Nee, in Wien, mit einem Chinesen, der da gewohnt hat. Und der hatte da so ein Paravan dann gewohnt, in der Zeit, wo wir denn da waren. Total irre. Irgendwie.
Also in der gleichen Wohnung.
In der gleichen Wohnung, ja. Ich glaub, der
in der gleichen Einzimmerwohnung.
Ja, also waren 2 Zimmer. Aber um okay. Die zu vermieten, wohnt er da. Und dann, wenn jemand da ist, dann zieht er, glaube ich, hinter diesen Paravan, das ist ein Fernseher. Und der hat kein Wort Deutsch gesprochen, hat immer so sein Google-Translator. Und dann immer so, und dann hingehalten. Und dann, oh Gott, was ist das angucken. War witzig. Also auf jeden Fall.
Ja, klingt witzig. Ja. Ich war mal im Bio-Hotel Davara, habe ich oft Urlaub gemacht. Kennt ihr das? In St. Daniel in Kärnten. Kennt ihr St. Daniel? Kennt ihr nicht? Die taten immer so, als seien sie das wichtigste Hotel in Kärnten. Das war nicht so.
Ja, das wichtigste Hotel in Kärnten ist bei
das Weiße Rössel am
Wörthersee. Das ist nicht am Wörthersee.
Das Schloss am Wörthersee. Ein Schloss am
Wörthersee. Das singen wir jetzt nicht, oder? Ich mein,
mit Roy Black, hallo, das kennt ihr doch. Gibt's doch nicht. Das gelbe Schloss kann doch nicht sein.
Also ich wollte jetzt mit St. Daniel und dem Davara punkten, dass es ein totaler Intreff ist da.
Okay. Bestimmt, das ist so in, dass wir es alle kennen.
Das ist ja super. Wer aufschreiben, ja.
Chardonnay. Also du hast ja schon gesagt, irgendwie Grauburgunder. Kann man das eigentlich so synonym verwenden? Oder ist das Quatsch?
Na, Grauburgunder ist eine eigene Sorte.
Okay, und der Chardonnay?
Der Chardonnay ist ebenfalls eine eigene Sorte und der Weißburgunder ist eine eigene Sorte. Okay. Also es sind drei verschiedene, die natürlich verwandt sind.
Ja, aber wie verwandt, also wie eng ist das mit Chardonnay und Grauburgunder?
Müssten wir jetzt die Genetik anschauen, wie eng. Kennt sie, die Sorten sind schwer zu unterscheiden, wenn keine Trauben drauf sind. Das Gleiche gilt auch für den Pinot Noir. Mhm. Wirklich schwer zu unterscheiden. Wenn Trauben dann drauf sind, tut man sich leichter, weil der Grauburgunder vom Namen her, da färben sich die Trauben so leicht rötlich. Mhm. Das tut der Weißburgunder und der Chardonnay nicht. Und der Pinot Noir, natürlich ist ein Rotwein, färbt sich rot. Aber jetzt nur im Weinstockblätter Richtung sind die alle schwer zu unterscheiden. Also als Burgundersorten, die Verwandtschaft ist sehr, sehr eng.
Das ist ja trotzdem interessant, Michael. Wir lästern immer viel, auch für dich, Martin, lästern immer viel über Grauburgunder, insbesondere Michael, weil wir den langweilig finden. Trotzdem lieben die Deutschen Grauburgunder und trinken viel Grauburgunder. Nun sagst du, der Chardonnay ist gar nicht so viel anders als der Grauburgunder, aber ist bei weitem nicht so beliebt. Michael, wie ist es in der Hanselounge? Trinken die Leute Chardonnay? Wenig.
Ja, also wir haben keinen holzlosen deutschen Chardonnay. Wir haben von Fürst den Chardonnay R und wir haben von Huber einen Chardonnay. Und das war's dann schon. Das war's mit den deutschen Chardonnay. Wir haben noch irgendeinen Weißburgunder Chardonnay von Landerer aus Baden. Aber es ist genau wie du sagst, auch wenn die ähnlich sind und zur gleichen Burgunderfamilie gehören, Axel, vielleicht sind es alles Cousins. Ja, also sie sind nicht wahnsinnig weit, ist nicht der siebte Schwibschwager 18. Grades, ne? Sondern die sind näher verwandt. Aber der Chardonnay hat dieses Image einfach gar nicht. Aus welchen Gründen auch immer.
Da ist er weg. Der Michael. Ja. Der Michael ist weg, der hat das Image gar nicht, das finde ich gut. Das ist aber wirklich interessant, Martin. Vielleicht kommt er nicht wieder. Vielleicht ist sein Akku alle. mitten im Satz. Aber das Interessante ist ja wirklich, warum hat er das Image nicht? Ist es dieses ABC, Anything But Chardonnay?
Der Chardonnay ist die am häufigsten angepflanzte Rebsorte weltweit.
Okay.
Den gibt es überall. Und ich glaube, jeder noch so kleine Weintrinker, der hat irgendwo schon Chardonnay getrunken. Weil es einfach, den gibt es überall. Mhm. Und das meiste, was halt produziert worden ist, Neue Welt, so gehört jetzt Amerika dazu, der typische amerikanische Chardonnay, der den Stil dann auch zu uns gebracht hat, schwer holzlastig. Eine Anekdote von Kalifornien, ich habe zwei Ernten dort gemacht. Wir haben die neuen Barrique-Fässer im Hof gewässert. Reines Wasser, kalifornisches Leitungswasser. Und eine Busgruppe ist vorbeigekommen und die riechen dort in die Fässer hinein. Und das erste Kommentar war, I like this Chardonnay.
Und das warum, muss man ein Fass wässern, Martin? Warum muss man das machen? Warum tut man nur Wasser rein?
Entschuldigung, wer sind Sie? Wer sind Sie gerade, Herr?
Entschuldigung, ich war kurz weg, sorry.
Wasser sollte man hineingeben. Da gibt es auch zwei Meinungen. Ich gebe nicht so gern Wasser hinein, weil natürlich das Wasser dann schon den ersten Geschmack, das erste Toasting wegnimmt. Es reicht auch, wenn man das Fass außen gut nass macht. Warum? Die Holzbohren ziehen sich zusammen und das Fass ist dicht. Ah. Und ich möchte nicht den Wein einfüllen und das Fass rinnt.
Aber trotzdem, ich muss jetzt so Markus Lanz mäßig nachhaken.
Bitte.
Warum ist der, oder du sagst, der Chardonnay ist die am häufigsten angebaute Rebsorte. So. Ist es dann nur ein deutsches Phänomen, dass zum Beispiel, das ist ein deutsches Phänomen. Überall anders sonst wird Chardonnay viel getrunken.
Ja. Also in Österreich auch nicht so viel, weil in Österreich doch der grüne Veltliner eine Rebsorte ist, die sich durchgesetzt hat. Aber in Frankreich gibt es sehr, sehr wenig Grauburgunder zum Beispiel. Mhm. Da wird der Chardonnay vor allem getrunken in Italien, im Norden Italien, wo dieser Pinot Grigio-Hype irgendwann mal daherkam. Da gibt es natürlich viel Grauburgunder, aber auch Chardonnay gibt es da, aber auch viele autochthone Rebsorten.
Elsass, der Pinot Gris.
Genau, aber weltweit auch in Amerika, in Chile, in Argentinien, in Neuseeland, in Neuseeland gibt es viel Sauvignon, aber eben auch viel Chardonnay, in Australien, also da sind die Common Weißweinrebsorten, die meist angebaut sind, ist in der Regel immer der Chardonnay und von daher, ja, und der Grauburgunder eher nicht so.
Heißt denn Grauburgunder auch in Frankreich Grauburgunder? Oder heißt er da?
Pinot Gris. Okay. Pinot Gris und Pinot Blanc, der Weißburgunder. Es gibt auch einige deutsche Winzer, die dann trotzdem auch Pinot Gris oder Pinot Blanc draufschreiben, weil es vielleicht vornehmer klingt oder sie glauben, damit kann man einen Euro mehr nehmen. Oder Österreicher gibt es auch. Heute haben wir einen davon.
Wir haben das drauf, ja.
Genau. Also jetzt werden wir gespannt. Axel, was riechst du? Was schmeckst du? Wie gefällt dir dieser Chardonnay?
In der Nase gefällt ihm das schon sehr gut. Also ein bisschen fruchtiger, würde ich sagen, als der gemischte Satz. Also ne, wenn man dieses Steinobst hat, dann ist das hier, finde ich, in der Nase dominanter. Ich rieche zum Beispiel mehr Pfirsich, glaube ich. Aber wenn ich
auch rieche, Zitrone, oder? Hast du auch Zitrone wieder stark?
Also beim Riechen? Weiß nicht, gar nicht. Also kam jetzt nicht so in den Sinn.
Findest du ihn intensiver in der Nase als den gemischten Satz?
Nee, ich finde ihn fruchtiger. Irgendwie.
Okay.
Kann man, also oder vielleicht so ein bisschen vielleicht nicht fruchtiger, aber ein bisschen pfirsichmäßiger. Also so ein bisschen, also nicht so grün, sondern.
Hier, genau, es ist ja, das andere ist ja auch fruchtig. Das könnte man vielleicht dann sagen, der gemischte Satz ist fruchtig, grasiger. Mhm. Welche Früchte? Und da. Das unterschreibe ich. Pfirsich ist sehr gut. Für mich ist der gelbe Apfel drinnen. Das ist eine andere, eine gelbe Frucht für mich.
Ja.
Eine andere Frucht. Das
genau, aber wenn ich die trinke, habe ich das, ist die Frucht also nicht weg, aber überhaupt nicht so dominant, sondern ich habe da mehr, vielleicht ein bisschen mehr Salz, mehr Boden oder sowas.
Ja. Ich super am Gaumen für mich. Total ernsthafter am Gaumen, engmaschiger, mehr Tiefe im Mund. Dann dieses Salzige habe ich auch, sehr geradlinig, sehr klar im Mund und wirklich auch mit einer guten Länge. Also der hält wirklich, bleibt lange da. Na? Und das ist ja auch immer ein Qualitätszeichen. Ich meine, der gemischte Satz hat 12,5 Alkohol. Und der Chardonnay hat auch 12,5 Alkohol. Also sind alles doch vermeintlich recht leichte Weine.
Stimmt. Also die Salzigkeit, den Boden, der spiegelt sich da wirklich sehr schön. Der ganze Berg, wo jetzt die Burg draufsteht, es ist eigentlich Schiefer. Also sehr steinig, sehr karger Boden und das schmeckt man auch. Also wie wir nie so opulente, fette Weine haben, weil wir gar nicht die Humusschicht haben. Oder vielleicht so wie ein Chardonnay von Kanuntum auf den tiefen Schwemmböden. Das wird sich da nicht geben und deswegen kommt da die Engmaschigkeit, die der Michael gesagt hat, also Eleganz, Fruchtigkeit und trotzdem eine Eleganz. Säure ist da sehr schön eingebunden, eine schöne Reife und wäre halt, also Anlehnung, ich weiß, man darf da über Burgund und mit schimpfen, aber das geht wirklich in so eine leichtere Burgunder-Richtung vom Wein, ohne Holz. Also.
Habt ihr auf dem Schiefer dann auch, aber Riesling habt ihr gar nicht, weil das wäre auch ein guter Boden für Rieslinge, ne? Doch, habt ihr auch.
Also wir haben eigentlich alle wo man so Cool Climate Rebsorten, da gehört der Riesling natürlich auch dazu. Weißburgunder oder Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris, Riesling, Pinot Noir, Grüner Veltliner, Muscatella. Das sind unsere Sorten.
Lars, du hast noch gar nichts jetzt zum Chardonnay gesagt.
Ich habe so eine innere Abneigung gegen Chardonnay. Ich bin halt ein Deutscher, offensichtlich. Und weil diese innere Abneigung da ist, werde ich mit dem jetzt gerade nicht warm.
Wenn du es nicht gesehen hättest, jemand hätte das Glas hingestellt, würdest du genauso gehen?
Das kann ich ja nicht sagen.
Okay, müssen wir mal machen.
Das müssen wir mal machen. Also es ist so ein bisschen, ich denke so, oh nee, denke jetzt schon, oh nee, da kriege ich Bauchschmerzen von und so, weißt du? Was aber vielleicht einfach nur eine Kopfsache ist. Wahrscheinlich ist es nur eine Kopfsache. Wenn ihr sagt, es riecht nach gelbem Apfel, denke ich, oh ja, stimmt, riecht nach gelbem Apfel.
Gut so, ja. Also, ich glaube, das Problem ein bisschen des Chardonnays ohne Holz ist natürlich, dass der Grauburgunder allein durch die Farbe und durch die Farbe der Trauben heute und so weiter, ja, manchmal auch, nicht. Also wenn du da, die Farbe ist ja wahnsinnig hell noch. Das ist ein Wein, der ist schon 3 Jahre alt. Mhm. Ja. Und der Grauburgunder ist ja oft in der Jugend fast schon wie ein Rosé. Also viele, genau, viele, ja, Grauburgunder. Und ich glaube schon, dass ein bisschen das Problem des Chardonnays ist, dass man wahrscheinlich hinterher sagt, was war das ja eigentlich nochmal, was wir jetzt gerade getrunken haben? Also, dass der Chardonnay, wenn der kein Holz hat und nicht so markant ist, wie das viele auch kennen, dass es ein bisschen schwieriger ist, sich da das zu erinnern. Aber das geht mir bei ganz vielen Grauburgundern auch so.
Das wollte ich sagen, aber weißt du, wenn du es mir eingeschenkt hättest, ne? Und ich hätte raten müssen, hätte ich 100% gesagt, das ist ein Grauburgunder. Und hätte auch so ein bisschen gesagt, das ist so ein Grauburgunder und er schließt sich in diese eher... genau wie du sagst, das ist kein Wein, wo man morgen sagt, Moment, wie war der nochmal? Weißt du?
Auf der anderen Seite muss man dann sagen, ist es der universelle Speisenbegleiter.
Ja, ja, klar.
Also er steht nicht im Vordergrund, wo man sich natürlich mit einem Riesling oder einem Sauvignon vielleicht schwerer tut, irgendwo aneckt. Also es kommt jetzt positiv und negativ.
Ja, das ist auch deshalb, ich meine, wir sind böse zum Grauburgunder und die meisten Leute mögen den Grauburgunder. Aber da haben wir ja von Michael gelernt, Axel, natürlich, wenn man natürlich nichts anderes trinkt als Grauburgunder, dann schmeckt das eigentlich ganz gut. Ich habe früher nur Pinot Grigio getrunken, ohne zu wissen, dass es Grauburgunder ist.
Und natürlich, ohne zu wissen, dass es nicht schmeckt.
Nein, aber ich dachte so, oh, das schmeckt doch irgendwie. Weißt du, genau wie du sagst, es irgendwie, man hat das Gefühl, es schmeckt so nach Wein. Man wird so ein bisschen nach der ersten Flasche auch so ein bisschen, dann schmeckt es noch besser und so. Aber es hat halt nicht dieses, wo man dieses Bang, was wir ja oft in diesem Podcast haben, dass du einen Wein trinkst und denkst, oh, was war das denn? Und deshalb kommen wir jetzt zum Pinot Blanc. Große Frage, warum Pinot Blanc? Ihr hättet auch Weißburgunder sagen können.
Das Weingut, die Entscheidung ist getroffen worden, glaube ich, 2014 oder von Ernte 2014 auf 2015, ist eine Entscheidung von oben gewesen, war ich nicht beteiligt. Ich bin erst seit September jetzt im Weingut, hat der Chef getroffen, Weißburgunder aus Pinot Blanc. Vielleicht wegen Weingut Dagenbrunn. Wir haben dann kosten auch den Jacques Panier, so frankophil.
Und es ist ja irgendwie, Michael, wissen die meisten Leute, wenn sie was bestellen, wenn die ein Pinot Blanc bei dir bestellen, oder gibt es gar kein Pinot Blanc bei euch auf der Karte, wissen die, dass dann ein Weißburgunder ist oder denken, das ist einfach ein Weißwein? Oder was denken die, wenn die Pinot Blanc bestellen?
Ja, das weiß ich nicht, was die denken. Wir haben immer schon wieder natürlich auch mal Gäste, die sagen, ja, wir nehmen den Rotwein und zeigen auf irgendeinen Sauvignon Blanc. Und dann sage ich, sie meinen bestimmt den Cabernet Sauvignon und blätter ein paar Seiten um, weil wir vorne die Weißweine haben und hinten die Rotweine. Ich glaube schon, dass die meisten das auch wissen. Die es noch nicht wussten und den Podcast hören, wissen es spätestens jetzt. Ich glaube, dass das Pinot Blanc vielleicht früher häufiger auch noch genutzt wurde, als die deutschen Weine nur noch nicht so dieses Image hatten. Aber mittlerweile kann man, glaube ich, mit großer Freude auch Weißburgunder oder Weißer Burgunder draufschreiben. Es gibt auch einige, die schreiben Weißburgunder oder Weißer Burgunder oder Grauburgunder oder Grauer Burgunder. Aber es ist im Prinzip alles das Gleiche. Das Besondere aber jetzt bei unserem, ganz kurz noch, dieser Extrakt, den der Chardonnay hat, das finde ich schon ziemlich cool. Also da muss ich ein bisschen drauf einlassen, ein bisschen konzentrieren, weil der Wein einen nicht quasi into the face puncht, aber genau, ja, der Wein hat schon eine wirklich das kann schon was. Und wir haben jetzt diesen 2015er Pinot Blanc, das ist ganz wichtig. Das ist den, den wir jetzt auch verkosten wollen. Der wurde ein, da steht auch vorne drauf, Martin, und vielen Dank, dass du unseren Hörern das ermöglicht, überhaupt, dass wir noch einen 2015er Weißburgunder bekommen. Und der wurde ein Salonwein Österreich, das habt ihr auch vorne drauf. Was heißt das für die Leute, die das noch gar nicht wissen, wie zum Beispiel meine zwei Kompagnonis?
Salon ist eine österreichische Auszeichnung. Da können alle Qualitätsweine, sage ich jetzt einmal, mitmachen. Und im Salon sind dann die 200 besten Weine Österreichs.
Wow.
Die werden verkostet. Das heißt, ich muss den Wein bei einer Jury, bei der Landesjury mehr oder weniger einreichen. Dann werden die ganzen Kärntner Weine werden verkostet, die ganzen niederösterreichischen, die ganzen burgenländischen. Und aus diesem Pool werden die besten herausgenommen, dann wird noch einmal drüber gekostet und die 200 besten sind da dabei. Was darf natürlich nicht passieren, dass da 200 grüne Veltliner sind? Das kann nicht passieren. Deswegen, jetzt hat natürlich jeder Winzer und jede Weinbauregion hat grüne Veltliner. Und jetzt können aber nur 20, 30 grüne Veltliner in den Salon kommen, weil die anderen Sorten müssen auch vertreten sein. Und so hat wird ein Bücherl herausgegeben. Man kann sich dann, ja.
Man wirbt damit. Ich habe das ja auch, drauf. Also das ist
ein Qualitätsmerkmal. Das ist eine Orientierungshilfe, ist aber in dem Fall natürlich für einen Kärntner Wein, speziell jetzt für einen 15er, schon ein ordentliches Qualitätskriterium, weil davor hat es das, glaube ich, noch gar nicht gegeben.
Also. Und ich bin gespannt, was Axel sagt über den Geruch. Axel, ich habe das Gefühl, dieser Wein riecht nach etwas, was du oft gerochen hast. Zumindest ist es bei mir so. Jetzt bin ich gespannt, ob du es ausriechst, ob du es auch riechst, genau wie ich.
Während Axel riecht nochmal, Salon ist ungefähr so, für die sich viel mit Wein beschäftigen, ungefähr so zwischen 98 und 99 Luca Maroni Punkte. So kann man sich das vorstellen beim italienischen Wein. Das ist ein Weintester.
Sogar und bei Parker?
Bei Parker werden das vielleicht 90 oder so. Also ab da es dann anfängt, Spaß zu machen.
Aber heißt das, dass er Nummer 16 der 200 besten ist?
Das ist oder? Salon. Salon wird jedes Jahr neu gemacht. Das
in 2016.
2016er Jahr.
Ah, okay.
Das da kommt jedes 15. Jahr heraus.
Ja. Und jetzt habt ihr so einen 15er Weißburgunder noch, so viel, dass wir sogar containerweise zu Sichels Weinkeller nach Mettmann fahren können.
Das containerweise wird sich nicht ausgehen, aber es ist noch etwas über. Und das ist sehr interessant zum Kosten. Also, und auch für
total.
Die
Gastro ist es ja.
Sehr schön zum
Anbieten. Axel, riechst du das nicht so ein bisschen?
Also meinst du Anis?
Ja, so Lakritz-Anis-Note, finde ich, hatte ich eben am Anfang so ein bisschen. Das verflüchtigt sich gerade. Aber oder? Habt ihr Experten also, das auch so ein bisschen so in die Anis-Lakritz-Richtung und in der Nase?
Lakritz, Anis hätte ich jetzt nicht. Lakritz, ich bin kein großer Lakritz-Fan, deswegen.
Axel aber, deshalb ist er eigentlich, ich fand es am Anfang, jetzt ist es eigentlich.
Vielleicht meinst du Fenchel oder so?
Kräuternote, ich bin eher so bei einer Kräuternote, Gewürzsack.
Ja, weißt du was? Fenchel natürlich. Fenchel. Aber weißt du, so und so groß, Fenchel und Lakritz ist so verwandt wie die Burgunderfamilie, finde ich. Vielleicht auch nicht. Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber es riecht toll, ne? Es riecht irgendwie interessant im guten Sinne von interessant. Es gibt Reife, ja auch interessant, also sehr interessant.
Eine sehr schöne Reife in der Nase, finde ich. Wie man es jetzt beschreiben möchte.
Krasser Geschmack. Das ist aber mal ein Geschmack, den wir so. Oh, der muss. Wer beschreibt den? Das ist. Oh. Völlig, für mich ein völlig, darf ich sagen, da sage ich auch nicht mehr so viel, ein völlig unerwarteter Geschmack. Axel, wie geht's dir?
Positiv oder negativ? Unerwartet.
Erstmal unerwartet. Ja. Und erstmal unerwartet. Also völlig unerwartet. Also, was ich so noch nie geschmeckt habe bei einem Weißburgunder.
Aber schmeckt mir gut. Aber das stimmt. Also ich hatte das auch nicht erwartet und ich weiß auch gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also fruchtig ist es ja nicht, ne?
Vegetabil, wenn wir den Fenchel aufgreifen und das Kräutrige, kann man das durchaus sagen, Axel. Das ist ein tolles Wort und würde dich sofort in jeder Runde als massiven Weinkenner durchgehen lassen, wenn du das einfach mal, ohne dich jetzt so abzufeiern, dann das muss ein bisschen cooler kommen. Und du musst sagen, ich habe so was leicht Vegetabiles und dann musst du das wirken lassen. Dann musst du in die Augen der anderen mit dir am Tisch schauen und sagen, okay, dann wissen sie, dass sie mit Axel Leonhard am Tisch sitzt. Nicht irgendwen, sondern dem Axel Leonhard, der sowas dann eben rausschmeckt. Was das Tolle ist, wenn der Weißwein ein bisschen reifer ist, Werbung für reiferen Weißwein, dass es multidimensionaler wird. Dass nicht mehr diese vordergründige Frucht und dann kommt wenig und dann war's das, sondern dass der Wein eben wirklich eine irrsinnige Frische hat. Also es bitzelt bei mir sogar vorne am Mund noch. Also es ist so eine Frische noch da. Also ich weiß gar nicht, ob man den in 16 schon trinken konnte, wenn der jetzt noch so jugendlich ist. Also wenn der Wein eine irre...
Das ist das Problem mit Michael, muss man sagen, dass er halt den Akku nicht aufgeladen hat, Axel, oder? Man fragt sich, warum bricht er immer ab? Er ist schon wieder weg. Aber wir können das aufgreifen. Er wollte sagen, eine irre Frische wahrscheinlich. Aber es ist schon der Geschmack. Für mich erinnert das, kennt ihr diese Bonbons, die man manchmal kauft zur Weihnachtszeit, wenn dann so an so einem Stand, wo das dann auch so nach Lakritze und allem möglichen anderen riecht, und dann so ein Bonbon, diesen Geschmack habe ich am Ende. Es ist schon, weißt du, also mehr so nicht ein Lakritz, aber so ein Lakritz-Bonbon, wo dann aber auch vielleicht so ein paar Kräuter drin sind. Ich finde, das ist ein völlig irres Geschmackserlebnis gerade.
Im Abgang hat da hinten, wenn du den Wein hinunterschluckst, hat für mich der Weißburgunder, speziell wenn er reifer ist, sehr gern so eine Karamellnote. Und das könnte ich vielleicht sagen, ja. Das könnte da hinkommen mit dem Zucker, was du meinst, so eine Cremigkeit, da gibt es so die Milchkaramell, es ist so eine gewisse Länge und das ergänzt mit der Reife, mit der Kräuternote, das kann der Weißburgunder, sage ich jetzt einmal.
Und jetzt habe ich auch dieses Pritzeln, habe ich die ganze Zeit den falschen Wein getrunken, der schmeckt auf einmal ganz anders, aber dieses Pritzelige, kann das sein, weil der jetzt an die Luft gekommen ist, dass er sich innerhalb kürzester Zeit verändert?
Sauerstoff Martin verändert nickt. Den Wein, ja.
Aber was würdet ihr sagen? Michi, du warst ja gerade dabei.
Richtig gut.
Was über
richtig
den Wein gut. zu sagen?
Ja, ich werde immer rausgehauen hier, das tut mir total leid.
Woran liegt das, Michael?
Permanent rufen Leute an und ich bin irgendwie zu doof, das irgendwie auszuschalten, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, von uns vieren offensichtlich bin ich dann doch relativ beliebt auch. Also bei euch meldet sich ja gar keiner. Also
wir können es ausschalten, weißt du?
Okay, dann bin ich vielleicht, dann ihr die Technik
versiert. Es gibt diesen Knopf nicht stören. Das ist ganz einfach. Den schiebt man nach rechts.
Ja. Aber ich bin für alle da. Ich kann ruhig gestört werden. Ich bin da, wenn man mich braucht.
Aber jetzt sag doch mal, ein toller Wein.
Also ich probierte beim Weingut mit Martin, wir waren Ende Dezember zusammen, habe ich auch gesagt, so, boah, das ist schon toll, da kann man stolz auf sein. Und vor allem, was mich fertig macht, ist diese Frische, dieses Jugendliche von diesem Wein. Das ist, finde ich voll arg. Es ist 7 Jahre alt und der Wein hat so was Jugendliches und trotzdem wieder was Reifes. Also quasi, du merkst schon, dass es viel. Genau, das hat aber auch wirklich viel Substanz. Ja, 13 Alkohol, am Alkohol würde ich mich jetzt nicht festmachen, aber muss ich sagen, das hätte ich auch nicht auf den Zettel gehabt. Und ich freue mich jeden, der so ein Paket kauft, dass er sowas einmal probieren kann. Aber wo kriegst du? Ich noch selten probiert, wenn überhaupt, einen 7 Jahre alten Weißburgunder ohne Holz, der so jugendlich dasteht. Ich kenne es nicht. Aber es zeigt, und es hat mir einmal der Alois Groß gesagt vom Weingut Groß aus der Südsteiermark, aus seiner Sicht, dass der Weißburgunder sogar haltbarer oder lagerfähiger ist als Sauvignon Blanc. Also er hält den Weißburgunder als die Rebsorte, die wirklich auch 30, 40 Jahre alt werden kann. Und wenn ich sowas probiere, bin ich total bestärkt drin und denke mir, okay, recht hat er, der gute Alois. Cool, oder, Jungs?
Ja, und du hast recht, Martin, dieses Karamellige ist es so ein bisschen. Ganz, das ist auch so ein Wein, über den man morgen noch spricht und sagt, guck mal, genau, den musst du mal ausprobieren. Das ist so irgendwie toll.
Was würdet ihr dazu essen? Oder würdet ihr einfach ohne Essen trinken?
Immer ohne Essen ist wichtig halt, ne?
Immer ohne Essen, ich kann mir vorstellen, eine Kärntner Käsenudel, ein vegetarisches Gericht, das ist Quark mit Kartoffeln in einer Nudelfülle mit Minze, mit Kärntner Nudelminze, so eine braune Minze. Lars, komm, da müssen dir die Ohren schlackern.
Weißt du, wo es das gibt? In dem sehr berühmten Bio-Hotel Dabara in St. Daniel.
Ja, da habe ich schon gehört.
Dabara. Ja, aber da gibt es immer Karsnudel, selbstgemachte, einmal die Woche gibt es das.
Ja, klar.
Von der Oma. Die Oma macht das dann selber, ne? So.
Also, wenn ich heimfahre, sagt der Papa, was soll ich kochen, Bub? Und dann so ein schönes Rinderfilet, sage ich, na, Papa, bitte eine Käsenudel. Weißt du, aber Rinderfilet ist viel weniger Arbeit, das Stück Fleisch anbraten als Käsenudel, viel mehr Arbeit. Aber ich liebe diese Käsenudeln. Also, von daher, ja, glaube ich, dass es super passt. Ich weiß gar nicht, ich würde immer trotzdem auch was essen dazu. Nur zum so trinken wäre es mir, glaube ich, nein. Aber ich glaube, dass du auch einfach nur aufschneidest, so eine Salami oder sowas auch dazu, so
Kohlkatze. Aber was Fettiges?
Kann durchaus haben.
Weil die Karsnudel ist ja nicht kein leichtes Gericht, ne?
Ja, du machst mit zerlassene Butter. Bei uns gibt es manchmal auch Grammalan, so Schweineschmalz dazu dann in Kärnten, je nach Gusto. Die Kärntner Küche ist jetzt auch nicht bekannt als wahnsinnig leichte Küche. Ne? Da ist viel Schwein und viel Fleisch dabei. Das geht auf jeden Fall alles. Aber auch so ein Jausen, wie wir es nennen. So ein Salami und ein Gsöchz und ein Verhockerz und ein Liebdauer, ein Grundnerkass. Ein Jausen, ja, also eine Brotzeit.
Ein Jausen ist eine Brotzeit?
Ja.
Okay. Axel, du warst wirklich noch nie in Österreich, das lässt mich
völlig... Aber wusstest du, dass Jausen eine Brotzeit ist?
Natürlich.
Ja.
Jausen? Okay.
Das kriegst du in jedem Hotel im Skiurlaub, kriegst du sowas irgendwie, ne?
Ja, genau, ich war nie im Skiurlaub. Das ist auch so teuer. Aber ich habe mir immer gesagt, ey, du kannst jetzt in Schnee fahren und frieren oder du kannst irgendwie an den Strand fahren und irgendwie da ist es warm. Das war immer...
Bratislava ist meine Stadt.
Aber es ist schon, aber da geht ja was, weil wirklich, das muss man ja sagen, gerade in Kärnten, das Essen da, das ist natürlich immer schon ein Erlebnis, ne? Muss man echt, das ist einfach großartig. Das ist eine große, ist großes Genießerland, oder? Genießerbundesland, was das Essen anbelangt. Ist nicht so sehr, oder täuscht das, weil ich immer in Kärnten war?
Glaube ich schon, weil wir natürlich auch die Einflüsse von den anderen Ländern rundherum haben Kärnten war immer schon ein Tourismusland. Also ich glaube, es wird auf Genuss wird großer Wert gelegt in Kärnten. Also wie siehst du das, Michael, wenn du heimkommst?
Ja, wir haben ja ein ganz besonderes Klima, weil der Hauptalpenkamm nördlich von Kärnten ist. Das heißt, wir kriegen die klimatischen Einflüsse wirklich von der Adria, also von Norditalien hoch. Unser Wetter ist viel mehr das in Venedig als das in Salzburg. Ne? Und so kommt auch viel Essen aus diesem Friaul, Julisch, Venetien, aus diesem Dreiländereck, Slowenien, Italien, Österreich, viele Einflüsse der Küche auch zu uns nach Kärnten. Und dann haben wir die, viel Landwirtschaft auch bei uns. Zum Skifahren gibt es gar nicht so viel Berge wie in anderen österreichischen Bundesländern, wie in Salzburg oder in Tirol. Aber wir haben eben wahnsinnig viele Seen. Kärnten ist also das Land der 1000 Seen, auch alle mit Trinkwasserqualität. Genau. Martin, wenn wir eigentlich bezahlt von der Kärnten-Werbung für diesen Podcast hat.
Ich werde das morgen der Kärnten-Werbung schicken.
Ja. Also Kärnten ist wirklich einfach traumhaft. Kärnten ist ein Wahnsinn. Und jetzt im Winter sind diese ganzen Seen zugefroren. Ja, das heißt, du laufst Eis am See, na, mitten in der Natur, nicht in so einer Eisbahn und so weiter. Es ist klirrend kalt, es ist einfach wunderschön.
Ist das so?
Ja, und
das, ja, ist es, ja. Ja, aber hier ist ja relativ warm. Also bei euch ist echt.
Ja, kalt. Bei uns ist es jetzt so minus, Martin, wie kalt ist nachts durchaus minus 10, minus 12 Grad?
Jetzt ist gerade wieder eine Wärmefront durchgezogen, aber wir haben durchgehend den Schnee, wann hat es geschneit? Anfang Dezember hat es geschneit. Der Schnee liegt noch immer. Also es war zwischendrin immer so kalt. Ist
der Schneekanone hat es geschneit, oder?
Bitte? Vom Himmel von der Frau Holle hat es geschneit.
Hör auf, kennt ihr denn den Genussbotschafter, den Edelgreißer Herwig Ertel? Kennt ihr den?
Ja, der ist bekannt, ja.
Der Herwig Ertel, siehst du? Ja. Und der ist in dem Dabara.
Ja, siehst du schon. Ja, das, den kenne ich schon. Der ist bekannter Erdl, ja. Der ist in ganz Kärnten bekannt als.
Ist bekannt, ne? Slow Food. Ja. Das ist auch so eine Slow Food Region, ne? Genau. Ja. Sag mal, und das ist interessant, Michael, das ist ja so niedlich heute. Wenn du dann jemanden hast aus Kärnten, dann wird aus dem A ein O zum Beispiel. Das ist der entscheidende Unterschied zu der Mundart da.
Ja, es ist lang gezogen. Vokale sind lang gezogen. Das ist eigentlich der Hauptteil vom Kärntner Dialekt. Genau. Aber zum Beispiel, es kommt schon gut an bei den Leuten, aber wenn man es zu arg macht, dann versteht keiner einen mehr. Und deswegen muss man so diesen Mittelweg finden. Aber der Kärntner Dialekt wird auch innerhalb Österreichs als durchaus sehr charmanter Dialekt wahrgenommen.
Aber, also, aber Axel, er war nie so hart bei Michael wie heute, ne? Sonst konnte man ihn ja ansatzweise verstehen.
Ja, das stimmt. Aber mir ist das gestern auch schon aufgefallen. Im Speedtasting, da hast du mal den Italiener nachgemacht. Das war auch ziemlich echt. Also du bist da ein Sprachtalent, würde ich sagen.
Aber wie sprichst du denn tatsächlich?
Jeder hat ein Talent,
muss jeder. Wenn du zu Hause bist, wie sprichst du zu Hause?
Massiv, nur voll kärntnerisch, voll. Also da kommen Nachbarn und sagen, als ob du nie weg gewesen bist, du bist ja noch einer von uns. Und ich kann per Knopfdruck, ne? Das ist, und die Kinder sagen auch, Papa, wir verstehen dich nicht. Was sagt ihr? Das ist für mich Kopfsache. Also ich mag es auch total. Das ist mein Ursprung, meine Heimat. Ja. Und da bin ich wahnsinnig stolz, dass ich dort her bin. Und das vergisst man nicht. Und es ist eine Frage des Respekts, finde ich auch, dass man den Dialekt dort anwendet, wenn man es kann. Also das ist
schreibt ihr auch so? Also
kann man so? Also ein bisschen schreiben, aber wir lernen in der Schule schon Hochdeutsch. Also aber ein bisschen schreibt man schon einmal komm her. Und es gibt aber immer wieder mal so Begriffe, die ich dann höre, die ich lange nicht gehört habe, weil ich ja nicht mehr daheim wohne seit über 20 Jahren, wo ich mich dann so abweg, also wo ich mich so abhaue, wo ich richtig lachen muss, weil ich es einfach ewig nicht gehört habe. Zum Beispiel, was ist denn das für ein Urschel? Ja, zum Beispiel sagt man das eigentlich gar nicht, denn die Urschel wäre so eine, was ist denn das für eine Tröte oder für so eine,
ne? Also, weißt du, was man in Hamburg sagen würde? Was ist denn das für eine Uschi?
Ja, aber das ist meine Schwiegermutter, deswegen sage ich das nie. Meine Schwiegermutter ist die Uschi. Ja?
Aber sag mal, was du uns mal erklären musst, Axel, und mir, was wir uns immer fragen, wenn du mal wieder weg bist zwischendrin, wenn ich eine anrufe.
Oh ja.
Warum, wenn man in Kärnten aufwächst und dieses wunderschöne Fleckchen Erde lieben gelernt hat, warum geht man da weg?
Das ist schon fast eine emotionale Frage, Lars. Ja. Danke dafür, das ist eine schöne Frage. Ich denke einmal kurz drüber nach über eine Antwort vom Herz, die aber trotzdem auch ein etwas quasi politisch Korrektes mit sich bringt. Martin, sag du mir das, du warst in der ganzen Welt und bist dann wieder in Kärnten gestrandet. Erzähl mal ganz kurz bitte, wo du überall warst, weil das ja schon mal wahnsinniger spannende Winter ist.
Ich wollte immer ins Ausland. Also das war schon Schulzeiten und die Sache war halt immer, wie kann man ins Ausland kommen? Über einen Beruf. Ich habe nicht den Weg eingeschlagen, den der Michael eingeschlagen hat. Ich war zwar touristikaffin, aber ich war dann wahrscheinlich doch zu feig, irgendwie in die Hotelbranche, in die Kellnerbranche zu gehen. Ich habe normale Schule absolviert, normales Gymnasium, habe dann den Umweg über ein Management-Lehrgang genommen und der hat schon Weinmanagement geheißen. Ich war da beim Tag auf eine Tür draußen grenzt und die Sache war, die Lehrerin, die damals uns da beraten hat, hat gesagt, es gibt Absolventen, die gehen dann ins Ausland. Und dann habe ich gesagt, super, das mache ich. Das ist meine Chance, ins Ausland zu gehen. Und somit habe ich dann 98 meine erste Ernte in Kalifornien gemacht. Weil da gibt es Programme, landwirtschaftliche Programme, und die unterstützen natürlich dann die Visa-Anfrage. Sonst bekommt man jetzt in Amerika gar kein Visum, wenn man nicht über einen Job. Gefolgt Ernte Südafrika, weil die Weinbranche ist sehr klein, man lernt immer Leute kennen. Und dann habe ich eigentlich gesehen, die Weinbranche ist mein Thema, ich möchte Weinmaker werden. Und dann habe ich meinen Beruf gefunden. Zuvor wollte ich noch Sommelier werden. Und habe aber gesehen, na, Sommelier, Wein machen ist noch einmal cooler. Also wirklich da Einfluss zu haben, ist 10-mal cooler. Habe dann studieren begonnen in Wien, habe immer Unterbrechungen gehabt, wieder Ernten gebraucht. Ich habe Lebensmittelbiotechnologie studiert. Das hat früher Gärungstechnologie geheißen. Also es ist nicht ganz weit weg von der Materie. aber sehr theoretisch, bin wieder nach Kalifornien gegangen, anschließend nach Neuseeland und habe natürlich von den ganzen Weinernten immer was mitgenommen. 2007 beendet das ganze Studium, Zukunft wieder im Ausland gesehen, 2 Jahre nach Neuseeland, da war ich bei Palliser Estate in Martinborough, Assistant Winemaker auf einem Betrieb. Dann hat die Frau gesagt, Neuseeland ist ihnen zu kühl, weil wir natürlich, die ist auch Kärntnerin, wir sind im Sommer 35 Grad gewöhnt, die hat Neuseeland nicht. Sind wir nach Australien gegangen, haben eigentlich den Plan gehabt, in Australien zu bleiben, nur die wollten uns nicht, weil es natürlich andere Länder gibt, die vielleicht ein Visum bekommen und das war da ein bisschen schwieriger. Zurück nach Österreich, 4 Jahre im Stiftkloster Neuburg Wein machen dürfen, da habe ich den Wiener gemischten Satz kennengelernt und das Coole an Stiftkloster Neuburg, die haben in 4 verschiedene Weinbauregionen Weine. Also da kann man wirklich sehr groß und interessant, ein interessantes Arbeiten, muss ich sagen. Und dann habe ich einen Schnitt gemacht. Dann war ich von 2014 weg Lehrer. Und zwar wieder in der Schule, wo ich eigentlich meine Weinkarriere gestartet habe und war in der Weinbauschule in Krems Lehrer. Habe nebenbei am IMC auf der Fachhochschule unterrichtet, auf dem International Wine Management Lehrgang auf Englisch. Das war dann wieder cool, internationale Leute kennenzulernen. Und irgendwie war aber trotzdem, und das haben die Kärntner, Kärnten ist ein wunderschönes Bundesland, wir sind halt nur Urlaub gefahren und irgendwie zieht es einen nach Hause. Nachdem jetzt die Frau auch Kärntnerin ist, beide Eltern sind da, die Kinder, ja. Und dann hat sich zum Glück diese Chance aufgetan, weil mit der Weinbranche in Kärnten eher schwierig, einen Job zu finden. Aber deswegen gibt es das Weingut Burgstaden-Bohn. Die haben jemanden gesucht. Mein Vorgänger ist noch immer da, der Hubert. Der ist in Pension gegangen mit Ende des Jahres, bleibt uns aber halbtags noch erhalten. Also ich konnte auf seine Expertise zurückgreifen, weil der natürlich das Weingut aufgebaut hat und der kennt die Lagen und die Stöcke persönlich. Das ist natürlich auch was Schönes. Und jetzt kann ich eigentlich meinen Job, den ich immer machen wollte, sogar zu Hause in Kärnten machen.
Ganz kurz, so
schließt sich der Kreis wieder.
Eine wunderbare Geschichte und Axel hat sich schon heimlich den...
Ja, aber jetzt kommt hier die Fachfrage. Weißt du, was du darauf zahlst?
Aber nur in Deutschland.
Ja. Nur in Deutschland?
Ist das echt so? In Österreich keine Sektsteuer, richtig?
Nicht mehr.
Ja. Gerade, aber die gab es mal?
Der Sebastian Kurz hat sie abgeschafft.
Genau, vor 2 Jahren, ja. 1,5 Jahren abgeschafft worden wieder. Nach wie viele Jahre war es?
Keine zehn Jahre hätte ich gesagt. Aber du musst, wenn du nach Deutschland das importierst, musst du in Deutschland trotzdem Sektsteuer dann bezahlen.
Ja. Deutschland ist auf alles
Flottensteuer.
Aber Leute, man muss sagen, jetzt...
Ausbau das noch aus den Kanals.
Also die Axel, Geschichte ist ja aber das ist warum geht der Martin jetzt? Warum ist der Martin jetzt weg?
Michael, muss ein Kärntner muss immer, alle 5 Minuten muss eben der Kärntner weggehen. Das ist der Klassiker.
So, aber ich habe es jetzt schon eingeschenkt und jetzt verstehe ich auch, warum wir es zum Ende trinken sollten. Weil es ist tatsächlich, es riecht schon... Ist es ein Rosé?
Es ist ein Rosé aus Pinot Noir, Trauben. Ja. Also wir haben ja sehr viel Burgunder. Und da kann man natürlich sehr gut den...
Und er riecht großartig. Oder, Axel?
Ich weiß
nicht. Riech mal, hast du noch nicht?
Aber wie heißt er? Also Martin, der heißt Jacques Panier.
Jacques Panier, ja.
Wenn man das schnell spricht, dann könnte man meinen, das hört sich wie Champagner an. Jacques Panier.
Eine Ähnlichkeit mit Champagner ist jetzt für mich ganz überraschend.
Okay, nein, aber jetzt Spaß beiseite. Da muss es doch schon juristischen Einwand aus der Champagne gegeben haben. Das lassen die sich doch nicht gefallen. Jetzt sag mal ehrlich.
Diesen Prozess hat der Herr Riedel gewonnen.
Es tatsächlich. Gab wirklich einen Prozess?
Natürlich.
Natürlich.
Ah, geil. Der Michael hat das richtig gesagt. Also die Ähnlichkeit zum Champagner ist den Franzosen auch aufgefallen. Die Geile Sache Geschichte. Es ist österreichischer Qualitätssekt, es ist Schaumwein. Und der Herr Alfred Riedl wollte halt dem einen anderen Namen geben. Und nachdem ja jetzt
die
Firma Jacques Clément heißt, ja, ist das mit dem Jacques Barnier nicht mehr so weit hergeholt, sage ich jetzt einmal. Aber es hat Probleme gegeben und die sind aber juristisch abgeschlossen.
Aber das ist ja wirklich absurd. Ich meine, Jacques Panier, ganz ehrlich, irgendwie mit viel Weinintus sagt man Champagner, aber Jacques, und wenn man weiß, dass die Uhrenfirma auch Jacques heißt mit Vornamen.
Ja, aber das weiß man ja jetzt
nicht. Ja, weiß man nicht. Aber das ist doch wirklich, da sind die Franzosen, stellen sich auch ein bisschen an, oder, Michael?
Ja, ja. Kein Wunder, dass die Russen jetzt sagen, Champagner ist nur russischer Sekt.
Aber wird denn da nach einem Gesetz geurteilt oder spielt das Weingesetz da tatsächlich auch eine Rolle, also eine juristische Rolle?
Na, das Weingesetz hat da überhaupt keinen Einfluss, was das für ein Produkt wäre. Das ist rein der Name.
Okay.
Es hat in Österreich den Fall gegeben mit dem Champagnerhaus Krug und der Winzer Krug in Gumpoldskirchen. Und das Champagnerhaus wollte dem Winzer seinen Namen verbieten, dass er den auf die Flasche schreibt. Ist aber nicht gegangen, weil die Familie Krug in Gumpoldskirchen gibt es schon länger als das Champagnerhaus Krug. Also da ist das dann nicht gegangen. Er dürfte aber, glaube ich, nicht Sekt produzieren. Also ich glaube, so weit haben sie sich da ausgeredet. Also Sekt dürfte er nicht produzieren.
Und aber Leute, ich hasse ja, also hasse es, das, ich nehme zurück. Ich mag ja eigentlich keinen Sekt, aber den mag ich. Den mag ich. Ah, den mag ich. Er roch für mich nach Himbeer, aber er ist ja süß, aber ich habe auch das Gefühl, er ist total trocken. Und den mag ich jetzt richtig gern. So zum Abschluss, das ist richtig, das ist eine Entdeckung, finde ich gerade. Also der Jacques Panier. Also das, oder?
Axel? Sehr schön. Dann hat das wenigstens funktioniert, die Auswahl.
Aber weil der auch nicht, der ist nicht so plüschig, der ist nicht so quietschig, der ist nicht so süß, der ist irgendwie auch ernsthaft und der ist genau, ach, richtig gut, aber ist frisch, ist prickelig, Wahnsinn, richtig gut.
Boah.
Axel, was sagst du?
Zweieinhalb Jahre auf der Hefe. Mhm. Und es gibt natürlich der Pinot Noir jetzt als Rosé, als Sektgrundwein. Ist er natürlich sehr dünn, sage ich jetzt einmal, eher leicht. Die Reife der Körper kommt durch die Hefelagerung. Und du hast angesprochen die Himbeer.
Ja.
Himbeerfrucht ist wirklich sehr markant, weil das ist rote Früchte, Pinot Noir, das passt perfekt. Und wäre der jetzt wirklich süß, wäre es kitschig wahrscheinlich.
Also, genau.
Das ist so die Sache, deswegen ernsthaft, kräftiger, vollmundig und.
Und irgendwie trocken, ja. Also ist ja wahrscheinlich, er ist trocken, oder?
Brüt ist nicht trocken.
Aber
12 Gramm Restzucker ist bei Brüt.
Ich finde den wirklich so, also wenn ich mir jetzt tatsächlich einen Sekt wünschen dürfte, wäre es dieser. Hätte ich nicht gedacht.
Aber was ist dann ganz trocken? Das muss dann da drauf.
Ohne Tür.
Ohne Zuckerzugabe.
Und ganz süß ist dry, ne? Dry. Das verstehe, wer will, aber das ist halt Wein.
Das hat der Max Wilmer erklärt,
genau.
Dass ja. Dry dann ganz süß ist.
Okay. Ja. Gibt gar kein Sweet.
Nee.
Ja, es gibt dann Nektar oder so, ne? Das ist dann
es gibt schon
Zucker, aber ja, das gibt es ja, klar.
Aber Axel, ist jetzt auch was sagen? Ja, Axel.
Nee, aber ohne Zuckerzugabe heißt dann aber nicht, dass es gar keinen Zucker hat, sondern dass es nur den Zucker hat, der noch in der Flasche war, oder?
Dass es keine Dosage gibt quasi, die mit Zucker nochmal, sondern dass es mit dem eigenen Wein die Dosage aufgeführt wird, wenn es die Hefe da raushaut am Ende. Okay. Und ich habe das probiert, weil ich muss erst einmal sagen, die Farbe ist ja jetzt so fast Wie willst du die Farbe beschreiben, Martin? Weil das ist ja jetzt, also die Farbe ist, sage ich jetzt einmal, ungewöhnlich. Da kann man es aber so sagen, ist eher so vielleicht ein leichtes Rost, kupferfarbene Geschichte und nicht so dieses bonchefarbene.
Der Pinot Noir jetzt als Rebsorte hat natürlich sehr viel oder sehr wenige Farbstoffe, sehr wenige Anthocyane. Und die wenigen, die da sind, oxidieren natürlich durch die lange Lagerung. Und dann bekommt er einen leichten, rostigen, orangenen Ton, sage ich jetzt einmal. Das ist natürlich. Das passiert. Wäre da jetzt Zweigelt drinnen, Zweigelt hat mehr blaue Farbstoffe, dann hätte man vielleicht mehr das Pinke drinnen. Was aber meiner Meinung nach jetzt nicht schöner ist.
Also ich habe mir die Farbe, wäre mir auf jeden Fall aufgefallen, und ich glaube, es gibt Farben, die mehr appealing sind, die also mehr einem anmachen, wenn man das in der Flasche sieht, als das hier. Jacques Barnier fand ich erstmal.
Findest du?
Ja, fand ich schon.
Nee, ich finde es hübsch.
Ja, naja, jetzt im Gesamt, also Jacques Barnier fand ich lustig, ja. Und dann heißt es noch, ist on purse of time, also mit dieser Uhrzeit auch auf diesem Etikett, quasi, was diese Uhr Jacques Lemont herkommt, eben hat. Und was ich eben mag auch, ist die Qualität der Kohlensäure. Also ich finde, die Kohlensäure ist lebendig, die ist kraftvoll, die ist aber, hat trotzdem eine Finesse, auch wenn 2 Jahre Hefelager nicht so unendlich lange sind, aber die ist nicht hart, sondern die hat durchaus was Charmantes, hat aber auch was Belebendes, und ich mochte den Zucker, also das ist, und ich finde, die Reihenfolge ist genau richtig, weil stell dir vor, wir hätten danach jetzt den Chardonnay getrunken, der jetzt zum Beispiel wahnsinnig schwer nach diesem sehr einnehmenden Sekt. Aber ich mag es auch richtig gerne. Es ist, freut mich, Lars, dass du das auch so, dass du dich auch so feierst.
Kann man auch, ist ja nicht nur ein Aperitif, sondern kann man auch zum Essen trinken, oder? Würdet ihr das zum Essen trinken?
Für mich würde das sehr gut zu einer Nachspeise sogar passen. Also so mit Schokolade etwas, vielleicht sogar Bitterschokolade-Dessert, Schokomousse, könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Aber so ein bisschen deftig, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, aber nicht lachen, das zu einer Pizza würde ich irgendwie witzig finden.
Jacques Barnier zur Pizza.
Nee, weil ist es dekadent? Nee. Weil Jacques Panier ist ja kein Champagner. Wie kommt man auf die Idee? Was kostet die Flasche, Michael?
Also die beiden, der Chardonnay und der Pinot Blanc, kosten beide 14,90 und der Jacques Panier Rosé kostet 24,90. Das ergibt dann im Paket 59,90. Also der Sekt ist natürlich, dafür gibt es auch schon Champagner. Ich glaube, ich einmal diesen Preissegment, aber ob dann der Champagner zwingend besser ist, müsste man dann herausfinden. Ich finde es spannend. Ich glaube, ich sage es oft, aber ich glaube, Sushi passt mir sehr gut dazu. Ich kann mir diesen Ingwer und so weiter sehr gut vorstellen, diesen eingelegten Ingwer zu dem dazu. Ich glaube, dass Käse sehr gut dazu passt. Also alles, was so ein bisschen Crisp hat, so ein reifer Parmesan, ein bisschen Comté, der so ein paar Kristalle schon hat, dann da kann man sowas wunderbar dazu trinken. Und man hat das Gefühl, man trinkt zu zweit eine Flasche und möchte dann noch eine trinken, weil es nicht so schwer ist. Und ich wollte einfach zeigen, Jungs, ihr habt auch mir gesagt, dass ihr mehr und mehr Rotwein mögt auch, und es ist jetzt immer noch die Zeit eher für Rotwein, aber ich war so begeistert, dass Kärnten, meine Heimat, sowas schon in die Flasche bringt, und ich finde den Martin so wahnsinnig sympathisch, und er ist recht frisch drin, und wenn ihr ihn ein bisschen unterstützen könnt mit unserem Podcast heute, dann macht mich das, dann beseelt mich das.
Ah, das ist schön. Kommen wir zur Schlussrunde dann schon. Wir sagen immer, Martin, wir sagen immer, ist ja gemein, aber ein Lieblingswein muss man sagen, das ist immer für den schwer, der sie herstellt, weil das ist wie bei den Kindern, dann sagt man auch nicht, mein Lieblingskind ist der und der. Für uns drei ist es einfach. Was ist es einfach, Axel? Was ist dein Lieblingswein heute?
Ja, wahrscheinlich ist es dann der Sekt.
Ah! Ja. Cool. Ja. Bei mir ist auch der Sekt.
Gemischte Satz gewesen, den fand ich auch extrem gut. Aber
me too. Ja. Me too. Michael, bin gespannt.
Ich bin erst einmal froh, dass ich noch da bin. Ich war schon zweimal weg, deswegen Asche, entschuldigt das sehr herzlich. Also der Folterblasche aus Blairburg, also der hat es schon gespürt, dass ich da kärntnerisch rede. Also ich, für mich ich mag jeden Wein für sich, was er ist, wirklich sehr, sehr gerne. Für mich ist der Pinot Blanc 2015 die Überraschung schlechthin. Mhm. Und im Vergleich für den, all den Weinen, die ich in meiner Karriere schon getrunken habe, ist das für mich das Bemerkenswerteste.
Bei all den Weinen, die du schon getrunken hast, das sind ja nicht wenige.
Ja, habe ich ja schon gesagt, für einen Weißburgunder, also ich habe, wenn ich das in diesem Vergleich sehe auch, dann fällt mir jetzt nichts ein, in dieser puristischen Klarheit und mit dieser Reife und trotzdem die Frische zu erhalten. Ich bin hundertprozentig nicht objektiv, Asche über mein Haupt, aber ist so. Aber das finde ich schon außergewöhnlich.
Gut. Fantastisch. Martin, hast du einen Lieblingswein von diesen Vieren? Wahrscheinlich nicht.
Lieblingswein, ich musste Michael recht geben, ich habe die Weine vor einem halben Jahr mehr oder weniger zum ersten Mal gekostet und ich war vom 2015er Pinot am meisten überrascht. Mhm. Ich sage jetzt, mir gefällt der gemischte Satz, ich bin ein Fan vom gemischten Satz, also ich mag das Konzept von dem gemischten Satz, ich bin überzeugt, das wird bei uns sehr gut funktionieren. Aber am meisten hat er mich trotzdem der 15er Pinot überrascht, weil man sieht, wie ein Wein lagern kann, wenn er gut gemacht ist. Und jetzt muss man dann noch einmal sagen, Kärntner Wein. Also wir reden da jetzt nicht über burgundischen Wein, dass man sagt, okay, das sind so viele Jahre und die können das. Wir sind ein junges Weinbaugebiet und es gibt noch nicht so viel Weinmaker auf höchstem Niveau oder Betriebe auf höchstem Niveau. Und dass man das dann hat, das war wirklich sehr interessant. Also das hat mich am meisten überrascht. Also das so, kann man sagen, Lieblingswein Pinot Blanc 2015.
Das ist ein schönes Schlusswort. Michael, wir ersparen dir deine Liebeserklärung an Kärnten. Ein Cliffhanger für das nächste Mal. Ganz genau überlegen, können wir schon sagen, die nächsten Male, wir haben so ein bisschen vorausgeplant, wir wissen noch nicht ganz genau, aber klar ist, Sascha kommt. If you believe in love tonight.
Du konntest ihn ja schon kennengelernt und sagst, er ist sehr weinaffin.
Er ist sehr weinaffin und er liebt, das wird euch beiden freuen. Im Moment steht er voll auf grünen Feldliner. Total.
Ja. Ja, so, okay.
Dann ist Tim Melzer, ist in der Spur zugesagt. Die Frage ist nur, wann kommt Tim Melzer? Das wird sicherlich auch ein schöner Podcast, wo wir nicht zu Wort kommen werden. Auch ich nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass du mal nicht zu Wort kommst, aber das werden wir sehen.
Es ist so. Und wen haben wir noch, Michael? Ganz viele tolle Winzer haben wir auch noch in den Wochen und Monaten.
Der Winzerhof Stahl steht in den Startlöchern. Die haben jetzt die ersten 21er schon fertig gemacht und das soll demnächst losgehen. Ich habe ja auf unser Instagram-Account mal die Leute gefragt, worauf sie so Lust haben. Komischerweise sagen dann eben auch Leute, ja, wir hätten gern Schatzhofberger, Riesling-Kabinett von Egon Müller mal oder so. Ne? Aber das wird aus vier Flaschen eine Flasche. Und
vielleicht wird aus vier halbe Flaschen eine halbe.
Und genau. Und das Paket kostet trotzdem 150 Euro. Weiß ich nicht, ob das so abendfüllend ist, aber da gibt es viele Ideen auch von den Leuten. Und ich muss einmal mehr sagen, wir müssen mehr österreichische Weine trinken, auch in diesem Podcast. Das ist so. Das zeigt es heute einmal mehr.
Ja.
Können wir nicht mal eine Malbec-Folge machen?
Unbedingt. Ich bin seit 2 Jahren immer wieder verschoben eingeladen nach Argentinien. Tatsächlich, weiß nicht, ob es stattfindet, soll jetzt Ende April stattfinden. Würde ich mitkommen. Ja. Ja, ich würde dich auch sofort mitnehmen, Axel, daran liegt es nicht. Und das ist auch noch Buenos Aires und so weiter. Ich habe heute auch tatsächlich in der Früh schon Weine probiert aus Argentinien, die auch spannend waren. Ich habe heute den teuersten, besten chinesischen Wein probiert, Ayu Yun aus 2017, Joint Venture mit Cheval Blanc von LVMH. Das machen wir auch, Lars haben wir noch gar nicht intern besprochen, aber ich habe es heute festgemacht. Wir haben so viel über Cloudy Bay gesprochen, wir werden also Cloudy Bay probieren, zusammen mit meinem Ansprechpartner hier vom großen LVMH-Konzern. Und dazu gab es auch einen richtig guten spanischen Wein, den ich unbedingt auch zeigen möchte.
Wir trinken endlich Cloudy Bay im vierten Jahr von vier Flaschen trinken wir. Ist es das vierte oder dritte Jahr? Dritte Jahr.
Es wird einen australischen Shiraz auch geben. Wir machen einen komischen, was heißt komisch, aber so ein, ich sage ich nichts, Axel wird probieren und ich denke, auch im Sekt, auch ein Sekt von Chanon, Axel wird das feiern, glaube ich, wenn wir sehen. Also ich habe wahnsinnig viel vor. Es kommt jetzt auch wieder schön langsam so das Gefühl, dass ein Licht am Ende des Tunnels, ja, also wieder mehr Leute, die vorbeikommen, mehr Sachen, die ich probieren kann. Ich habe auch wieder Lust jetzt drauf. Und der Abend heute, der Nachmittag mit dem Martin hat mir eben gezeigt, wie bunt, wie vielfältig die Weinwelt ist und wie schade es ist, wenn man also vor der eigenen Tür die Sachen nicht kennt, aber sich bestens in Südafrika auskennt und jeden Winkel von Stellenbosch schon dreimal bereist hat. Von daher ist es ein Stück weit natürlich auch.
Und die Österreicher haben schon eine Impfpflicht. Richtig? Die gilt schon in Österreich, ne?
Seit gestern.
Ja. Seit heute. Also ja, jetzt kann man nachrechnen, wann dieser Podcast. Leute, nächste Woche, Speed Tasting, auch immer toll. Axel, wir haben jetzt innerhalb von 4 Tagen 8 Flaschen. Auch das ist eine Leistung, Axel. Glückwunsch. Ja.
Ich nehme die Rest der Woche frei, wollte ich sagen.
Oder unsere Leute auf Instagram geschrieben, Mensch, probiert auch mal aus Italien und Spanien. Viele Hochzeiten stehen an, damit wir dort wissen, wo wir die Weingüter besuchen können. Das ist immer so ein bisschen schwierig für uns. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, heute war schon ähnlich, wenn wir Menschen mit anderer Muttersprache hier haben. Das war heute schon der Fall. Aber es ist natürlich mit dem Übersetzen und so weiter, tun wir uns natürlich schon ein bisschen schwer. Aber es gibt natürlich immer wieder auch Winzer, die diese Sprache auch sprechen oder sogar aus dem Land kommen. Also da bin ich dabei, versprochen. Es wird euch nicht langweilig werden. Und danke heute, dass ihr den Kärntnern so brav zugehört habt.
Aufs Leben.
Aufs Leben, da machen wir mit.
Podcast von Funke.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.